ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Ein hektischer Tag war das in Potsdam. Krise in der Landesregierung. Die unterschiedlichen Meinungen innerhalb des BSW zu zwei Medienstaatsverträgen bringen die Koalition an den Abgrund. Eine parlamentarische Mehrheit hat sie zumindest für diese Verträge nicht mehr. Es brennt in der Potsdamer Politik. Stellungnahmen prägten den Tag. Kleingruppen, Fraktionssitzungen, Hauptausschusssitzungen. All das fasst RBB-Landeskorrespondent Thorsten Südow zusammen.
Deutlicher kann der Riss innerhalb der 14-köpfigen BSW-Landtagsfraktion nicht präsentiert werden. Fraktionsvorsitzender Nils Ole Lüders stimmt im Landtagshauptausschuss in Potsdam gegen die Medienstaatsverträge, die unter anderem Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie die Reduzierung der Radioprogramme vorsehen. Finanzminister Robert Krumbach, ebenfalls BSW-Fraktionsmitglied, stimmt für die Verträge. Nur mit der Stimme der oppositionellen CDU nehmen die Gesetze überhaupt die Hürde. Eine stabile, regierungstragende BSW-Fraktion an der Seite der SPD sieht anders aus, auch weil 4 Landtagsfraktionsmitglieder aus der noch jungen Wagenknecht-Partei am Dienstag ausgetreten sind. Finanzminister Krumbach, der im September vergangenen Jahres als BSW-Landtagsspitzenkandidat um Stimmen geworben hatte, muss konstatieren:
Es ist eine schwierige Situation. Wir müssen viel miteinander reden. Und wenn wir viel miteinander geredet haben, dann denke ich, werden wir das auch wieder hinbekommen.
Ob die in Deutschland bislang einmalige SPD-BSW-Koalition im nächsten Jahr noch besteht, wird Krumbach gefragt.
Ich hoffe.
Die 4 aus dem BSW ausgetretenen Landtagsabgeordneten versichern, weiter den Koalitionsvertrag erfüllen zu wollen. Aber sie beklagen autoritäre Tendenzen und radikalisierte Positionen in der BSW-Spitze. Reinhard Simon hat mit 3 weiteren Fraktionsmitgliedern das BSW verlassen.
Ich würde es Parteisoldatendisziplin nennen und das gefällt uns nicht. Eine Fraktion steht ja nicht im luftleeren Raum. Dazu gehört ein Bundesvorstand und ein Landesvorstand. Und der Druck ist dann weitergegeben worden durch die Fraktionsspitze. Und wenn irgendwie das Maß voll ist, dann brodelt es halt und dann gibt es halt solche Entscheidungen, wo man die Luft rauslassen muss, um also richtig vernünftige inhaltliche Arbeit machen zu können. Dafür stehen wir auch weiter zur Verfügung.
Turbulenzen innerhalb der Regierungskoalition, die sieht auch Hans-Christoph Berndt, der Vorsitzende der mit 30 Abgeordneten stärksten Oppositionsfraktion im Landtag der AfD.
Die Koalition ist zerbrochen, das sieht jeder Mann. Und man soll einfach mit dieser Täuschung aufhören, so zu tun, als sei die CDU eine Opposition. Die CDU arbeitet mit Dietmar Woidke zusammen, hat ihm zum Amt verholfen. Und die sollen das jetzt bitte auch öffentlich machen, damit der Wähler auch sieht, mit wem es zu tun hat, wer Opposition und wer Regierung ist.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke gesagt, die Koalition stehe und das BSW solle die Diskussionen beenden, denn die Menschen im Land erwarteten, dass für Brandenburg gearbeitet würde. Innerhalb der BSW-Fraktion müsse der Streit beigelegt werden, so SPD-Landtagsfraktionschef Björn Lüttmann nach einem Treffen der Fraktionsspitzen.
Ich kann nur sagen, ich bedauere es, dass es diesen Streit gibt. Aus meiner Sicht wäre er nicht nötig gewesen und ich hoffe, dass wir eben künftig solche Dinge nicht mehr miteinander sehen. Das ist das, was wir auch in der Koalition miteinander besprochen haben.
Die nächsten Bewährungsproben für die Koalition aus SPD und BSW stehen in der kommenden Woche im Landtag in Potsdam an.
Aus Potsdam, Thorsten Südow. Nach Berlin, da ist die Stimmung in der schwarz-roten Regierungskoalition prächtig, denn sie kann erstmal aus dem Vollen schöpfen. Mehr als 5 Milliarden Euro erhält das Land Berlin aus dem Sondervermögen des Bundes, also von den Sonderschulden. Dem RBB liegt eine Liste vor, wofür CDU und SPD das geliehene Geld ausgeben wollen. Für mehr Bäume und Grünflächen etwa, für neue Brücken und Sanierungen von Schulen. Keine Mittel wird es aber für einen neuen Standort der Zentralen Landesbibliothek geben, erläutert Reporterin Kirsten Buchmann.
Ein Warenhaus und eine Bibliothek unter einem Dach, das ist die Vision. Geld für einen Umzug der Zentral- und Landesbibliothek in das Galeria-Gebäude am Alexanderplatz könnte auch aus dem Sondervermögen des Bundes kommen, hatte die SPD-Kulturexpertin im Berliner Abgeordnetenhaus Melanie Kühnemann-Grunow gehofft. Das sehe nun aber anders aus.
Ich weiß, dass die Verhandlungen laufen mit Galeria Kaufhof am Alex, aber es sieht jetzt so aus, dass weder die Senatsverwaltung für Kultur noch die Senatsverwaltung für Wirtschaft das im Sondervermögen Vermögen angemeldet haben. Und das erscheint jetzt so für uns Kulturpolitiker, dass es finanziell nicht darstellbar ist.
Die Kulturverwaltung bestimme nicht über die Mittelvergabe, sagt eine Verwaltungssprecherin. Das sei Sache des Parlaments. Die ZLB bleibe eine Herzensangelegenheit. Es werde weiter verhandelt, was einen Standort im Zentrum Berlins angehe. Noch im Gespräch sind Miet-, Kauf- und Erbpachtmodelle für einen ZLB-Umzug an den Alexanderplatz. Bei einem realistischen Finanzierungsmodell befürworte er die Pläne, sagt der CDU-Haushaltsexperte Dennis Hausstein. Ein weiteres Zukunftsthema ist der Umbau des ehemaligen Flughafens Tegel zur Urban Tech Republic. Er soll mit Geld aus dem Sondervermögen vorangetrieben werden. Nicht in der Sondervermögensliste aufgeführt ist jedoch der geplante Umzug der Berliner Hochschule für Technik, kurz BHT, dorthin. Die SPD-Abgeordnete Maja Lasic ist dennoch optimistisch. Denn ihr zufolge sollen immerhin rund 360 Millionen Euro aus dem Sondervermögen für Tegel kommen.
Die einmal den Umzug der BHT entspannen werden und zusätzliche Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der gesamten Urban Tech Republic ermöglichen werden.
Zudem seien für Tegel Mittel im regulären Haushalt vorgesehen. Berlinweit soll 1 Milliarde Euro aus dem Sondervermögen fließen für mehr Bäume und Grünflächen. Ein guter Schritt findet der Co-Initiator des Baumentscheids, Heinrich Strößenreuter, um Berlin auf Hitze und Klimawandel vorzubereiten.
Das ist tatsächlich ein guter Anfang. Auch diese 1 Milliarde müssen erstmal verplant, genehmigt, verbuddelt und danach gepflegt werden. Das ist schon eine wirklich gigantische Herausforderung. Aber es zeigt, dass CDU, SPD und Senat es ernst meinen.
Allerdings werde in die Klimaanpassung mit 1 Milliarde Euro bisher weniger als gedacht aus dem Sondervermögen investiert, kritisiert die Initiative Baumentscheid. Sie appelliert daher an die Politik, die weiteren nötigen Summen bis 2040 über den Landeshaushalt zu sichern.
Kirsten Buchmann aus der Redaktion rbb24 Landespolitik Berlin. Roboter im Operationssaal ist keineswegs Science Fiction. Im Deutschen Herzzentrum der Berliner Charité werden bereits robotergestützte Operationen an den Herzklappen durchgeführt. Hochpräzise Eingriffe bei minimaler Belastung der Patienten. RBB-Reporterin Lisa Splanemann hat sich das im Herzzentrum zeigen lassen.
Jetzt passiert's. Ein Roboterarm greift nach einem roten Gummibärchen, hebt es mit seiner Greifzange hoch und legt es in einen roten Becher. Der Roboterarm, in Plastikfolie gepackt, damit er steril bleibt, schwebt über einem Operationstisch in einem OP-Saal der Charité. Ein paar Meter vom OP-Tisch entfernt sitzt Professor Jörg Kempfert, leitender Oberarzt der Herzchirurgie am Deutschen Herzzentrum der Charité, auf einem Hocker. Seine Unterarme stützt er auf eine gepolsterte Ablage. Er schaut in eine Art Virtual Reality-Brille und steuert mit seinen Fingern die Controller. Die Bewegungen des Operateurs werden an die Roboterarme am OP-Tisch weitergeleitet.
Und ich kann jetzt eben mit meinen Händen die Instrumente steuern. Ich kann auch mit den Füßen noch einige Steuerbefehle geben. Zum Beispiel kann ich die Kamera neu orientieren, das Bild vergrößern oder verkleinern, um dann eben einen möglichst guten Ausschnitt des operativen Felds zu bekommen.
Seit Anfang des Jahres wurden laut Charité gut 200 Patienten mit dem robotergestützten sogenannten Da Vinci-System operiert. Damit könne präziser gearbeitet werden, erläutert Professor Volkmar Feig, der ärztliche Direktor des Deutschen Herzzentrums der Charité. Sonst wären größere Schnitte notwendig. Patienten würden sich von diesem Eingriff schneller erholen, weil schonender operiert wird. Auch für den Arzt oder die Ärztin gäbe es einige Vorteile.
Für den Operateur ist es im Grunde sehr angenehm, weil er in einer ergonomisch vorteilhaften Situation operieren kann. Man steht ja in dem Fall nicht direkt am Operationstisch, sondern sitzt an einer Konsole, die auch ergonomisch gestaltet ist. Das heißt, für den Operateur neben der optimalen Visualisierung durch die 3D-Optik hat man eine entspannte Operationshaltung. Und das ist, glaube ich, wenn man dauerhaft im Operationseinsatz ist, auch vorteilhaft für den Operateur.
Das System muss aber auch vom Fachpersonal gelernt sein. Dafür sind Schulungen notwendig. Dazu kommt, dass das robotergestützte System einiges kostet.
Herausforderung ist sicher ganz banal einmal der Preis der Anschaffung. Also es belastet natürlich ein Investitionsbudget. Und wir haben das große Glück, dass wir von einer Stiftung auch unterstützt werden. Sonst wäre das praktisch im Moment gar nicht möglich.
Das robotergestützte System könnte in Zukunft eine größere Rolle in Operationssälen spielen. Der Charité-Direktor Feig könnte sich vorstellen, dass künftig Teilschritte in Operationen autonom durchgeführt werden. Noch sei man nicht so weit, aber es gäbe erste Versuche.
RBB-Reporterin Lisa Splanemann aus dem Deutschen Herzzentrum der Berliner Charité. Roboter als Kinderdoktor, das ist Gottlob nicht geplant. Deshalb sucht Luckenwalde einen Kinderarzt aus Fleisch und Blut. Händeringend. Jetzt mit Hilfe eines Headhunters. Mirko Pohl heißt er, berichtet RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen.
Drei Kandidaten konnte Mirko Pohl mit seinem Team bislang ausfindig machen. Alle seien vielversprechend gewesen und es habe intensive Gespräche gegeben. Leider haben zwei bereits wieder abgesagt. Nicht nur in Luckenwalde, auch generell sind Kinderärzte äußerst schwer zu finden, sagt Mirko Pohl.
Kinderheilkunde in Deutschland ist ein Fachgebiet, was mit sehr viel Empathie verbunden ist, was mit sehr viel Herzblut verbunden ist, aber im Ruf steht, wirtschaftlich nicht so ertragreich zu sein. Und das ist so ein bisschen auch jetzt, was uns das Leben in der Suche sehr schwer macht.
Die Suche könnte also zum Geduldsspiel werden. Geduld, die kaum jemand hat. Die einzige noch verbliebene Kinderärztin in der Region, Birgit Haug, hat 900 Patienten im Quartal. Sie hat ihre Akutsprechstunden verlängert, die Mittagspause verkürzt, Schreibkram wird auf später verschoben. Immer wieder stehen verzweifelte Eltern in der Praxis, denen sie nur wenig anbieten kann.
Akutversorgung versuchen wir auch in Zusammenarbeit mit den hausärztlichen Praxen abzusichern und ich denke, da klappt erstmal die Zusammenarbeit ganz gut. Allerdings für die Vorsorgeuntersuchung wird es schwierig.
Eine dauerhafte Lösung ist nur ein neuer Kinderarzt. Mirko Pohl hofft, dass er schnell jemanden finden kann. Allerdings prophezeit er für die Zukunft weitere Lücken im Land.
Die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt in Rente.
Stefanie Brockhausen berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Ostfrauensalons. Das ist eine ziemlich junge Idee. Private Initiativen schaffen Gelegenheiten, bei denen sich Frauen mit ostdeutscher Biografie begegnen, sich über Vergangenes und aktuelle Herausforderungen austauschen.
Ich bin eine Ostfrau qua Geburt und Sozialisation, eben weil ich eben so erzogen wurde.
Ja, ich glaube schon, dass diese ostdeutsche Identität schon sehr ausgeprägt ist.
Die Frage, bin ich eine Ostfrau und wenn ja, warum, die habe ich für mich jahrelang ganz klar mit Nein beantwortet.
Und doch ist sie nun hier. Antje, so wie auch Stefanie und Simone. Die drei sind gekommen zum ersten Ostfrauensalon in Wandlitz. Eingeladen hat Nicole Bogott. Die 40-jährige Start-up-Gründerin war fast 20 Jahre beruflich in der Welt unterwegs. Jetzt ist sie zurück in ihrem Heimatort.
Ich will hören, wer ist hier in Wandlitz? Was haben die erlebt? Oder auch im Umkreis natürlich. Das finde ich interessant, weil das ja auch was mit mir selber zu tun hat.
Ostfrauensalons werden seit circa einem Jahr in ganz Deutschland veranstaltet, auch in Berlin und Brandenburg, wie zum Beispiel in Frankfurt oder Cottbus. Über Lokalzeitungen und Online-Plattformen wie nebenan.de oder LinkedIn haben die Frauen, die heute hier bei Nicole Bogott in Wandlitz zu Gast sind, erfahren, dass es diese Runde gibt. Gekommen ist auch Christa, 72, ehemalige Lehrerin in Wandlitz.
Weil ich neugierig bin. Neugierig auf den Austausch, auf die Erfahrungen, die andere mitbringen für dieses Leben in der DDR und das, was wir mitgenommen haben.
Auch Kerstin, Ende 50, ist dabei und gespannt auf den Abend.
Ich habe gedacht, jetzt bin ich so alt geworden, jetzt kann man auch darüber mal wieder reden und wie gesagt, mal gucken, wie sich die Dinge bei allen entwickelt haben.
Herzlich willkommen alle zusammen. Ich freue mich so. Darüber, wie zahlreich ihr hier erschienen seid.
Gastgeberin Nicole Bogott eröffnet den Salon mit einer Frage des Abends. Die lautet, bist du eine Ostfrau und wenn ja, warum? So fällt es den Frauen leichter, ihre Geschichten zu erzählen. Jede bekommt erst einmal 5 Minuten Zeit. Antje erzählt.
Ich bin 1972 geboren und zur Wende war ich 18. Habe mein Abitur gemacht im Jahrgang 1989-90. Da könnt ihr euch schon vorstellen, dass das wild herging.
Doreen ist Ende 50 und berichtet von ihrem Leben in der DDR, das so anders war als das heute junger Erwachsener.
Ich habe tatsächlich eine richtig ostdeutsche Biografie, so wie Gregor Gysi. Vor meinem Studium musste ich nämlich auch noch einen Facharbeiter machen und habe einen Facharbeiter für Rinderzucht. Also ich kann melken. Ne?
20 Frauen teilen an diesem Abend ihre Lebenserfahrungen, gute Momente und schwierige. Die meisten erzählen von ihren Brüchen nach der Wende, das verbindet sie. Keiner hat was gegen Männer oder Wessis, aber als Ostfrauen schätzen sie, dass sie unter sich sein können. Isa veranstaltet selbst Ostfrauensalons, kurz OFS.
Ich merke das ja jetzt auch aus der Erfahrung, die ich jetzt habe mit den über 20 Ostfrauensalons, die ich gestaltet habe, dass diese Räume auf jeden Fall nötig sind. Also die sind nötig, um nochmal so ein bisschen über das zu sprechen, was vor allem in den letzten 35 Jahren passiert ist.
Alle genießen, dass es möglich ist, ganz offen zu reden, ohne bewertet zu werden. Einige, wie Antje, die lange der Überzeugung war, ihr Aufwachsen in der DDR spielt für ihr Fühlen, Denken oder Handeln keine Rolle, brauchten lange, um zu ihrer Ostidentität zu stehen.
Seit 10 Jahren ist es anders. Seit 10 Jahren denke ich, doch, das ist irgendwie halt so. Und ich versuche zu ergründen, warum und wieso.
Warum sie so geworden sind, wie sie sind, das ergründen die Frauen in Wandlitz künftig gemeinsam. Hier wird es ganz sicher einen nächsten Salon geben. Das ostdeutsche Netzwerk der Frauen wächst weiter.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In Der Zerfall Babylons nimmt sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.